MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Herzlich willkommen bei MENA Watch. Wir begeben uns heute auf ein Terrain, auf dem ein falsch verstandenes Wort zu üblen Angriffen führen kann. Viele Menschen, die sich mit dem Islam befassen, stehen deshalb unter Polizeischutz. Aber ich habe heute einen besonderen Experten, und zwar Professor Markus Groß, Sprachwissenschaftler, Studienfächer Phonetik, Phonologie, Romanistik, Indogermanistik, Orientalistik, angewandte Sprachwissenschaften, und er ist tätig als Professor im Lehrgebiet Europäische Studien und Sprachen an der Hochschule Kaiserslautern. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns hier bei MENA Watch. Und dazu gleich ein Hinweis am Ende für die Zuschauer, die bis zum Ende sich heute dieses Interview anschauen, gibt es eine kleine Anekdote und Überraschung. Also bleiben Sie dran. Ich würde gern noch auf Ihren eigentlichen Grund, warum Sie heute da sind, eingehen. Und zwar sind Sie im Vorstand von INARA, einem gemeinnützigen Verein, der 2007 gegründet wurde, seinen Sitz in Saarbrücken hat und sich der Erforschung der frühen Islamgeschichte und des Korans verschrieben hat. In der arabischen Sprache heißt INARA so viel wie Aufklärung. Und Ziel des Vereins ist es ja auch, Forschungen zur frühen Islamgeschichte und zur literarischen Eigenart und Theologie des Koran auf der Basis historisch kritischer und über die Arabistik hinaus vertiefte philologische Forschung zu betätigen. Sie sind auch der Herausgeber von den Sammelbänden, nicht von allen, aber von den meisten INARA-Sammelbänden. Inzwischen gibt es 12 Stück und diese befassen sich mit einzelnen Schwerpunkten dieser Thematik. Jetzt wäre die erste Frage: Wieso sind die alten Texte wichtig für das Verständnis des heutigen Islam?
Ja, also da müssen wir uns, man kann vielleicht als Einstieg in die Thematik sich alte Fernsehdiskussionen anschauen, wo einer unserer Autoren teilgenommen hat. Und er hat dann mehrfach den Koran zitiert, die Sunna zitiert, Hadithe, also die Anekdoten und Aussprüche des Propheten zitiert. Und eine Politikerin, die gar nicht genannt werden muss, denn viele hätten dasselbe sagen können, hat irgendwann mal gesagt, ich höre mir das jetzt nicht mehr an, ich weigere mich, über 1000 Jahre alte Texte mir anzuhören. Das ist auch gar nicht relevant für heute. Und das geht vielleicht so bei der anderen Religion, dass die Originaltexte nicht so relevant sind, aber beim Koran und beim Islam allgemein nicht. Denn man muss sich das so vorstellen, das Christentum hat von Anfang an das Element des Laizismus mit drin gehabt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Im Judentum gab es was Ähnliches. Das Gesetz des Staates ist das Gesetz. Dieses Konzept gibt es im Islam nicht. Dort gibt es auch keine klare Trennung zwischen Gesetz und Ethik. Also man ist eigentlich verpflichtet, wenn man die Chance dazu hat, einen islamischen Staat aufzubauen. Es hatte vor mehreren Jahren, so gab es eine Veröffentlichung, soweit ich weiß digital, von einem der islamischen Verbände, wo quasi nach außen hin darauf verzichtet wurde, einen islamischen Staat aufzubauen. Ja, wir halten uns ja hier in der Diaspora an die Mehrheitsgesellschaft. Nächste Frage, die dann hätte kommen müssen, ja, was ist, wenn ihr mal die Mehrheit habt? Das ist eine Frage, das ist natürlich dann im Hinterkopf, bleibt dann, ja, dann können wir natürlich das auf demokratischen Wege einführen. Und in dem Moment, wo man es dann einführt, ist nicht mehr wie in einer westlichen Demokratie das Volk der Souverän, sondern Gott ist der Souverän. Jetzt wird man natürlich fragen, wie kann man den Willen Gottes eruieren? Ja, das muss man dann, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal der Koran selbst, was nicht so leicht ist. Viele Koranstellen sind schwer zu verstehen. Da muss man dann auf die koranischen Exegeten zurückgreifen, die Mufassirun. Muss man sich anschauen, wie der ideale Mensch Mohammed gelebt hat. Und das findet man raus durch die Mohammed-Biografien und durch die ganzen Sammlungen der Hadithe. oder Hadith ist im arabischen Plural ist. Und auf jede Frage des täglichen Lebens, darf ich das nicht? Also dieses Spannungsverhältnis von Haram und Halal, was ist verboten? Es ist eigentlich noch ein bisschen komplizierter, das sind eigentlich 5 Stufen, also Pflicht ist Fard, dann kommt Erwünschtes, dann kommt Neutrales, Mubah, dann kommt Verpöntes, Makruh und dann kommt Haram, verboten. Also in diesem Spannungsfeld der 5 Kategorien, die oft auf 2 reduziert werden, gibt es dann sehr, sehr viele Fragen. Und da kann man sehen, gibt es Sammlungen von Rechtsgutachten. Ein solches Rechtsgutachten heißt Fatwa. Einer, der es erstellt, ist ein Mufti, also Fatwa, Mufti, dieselbe Verbwurzel. Und in Frankreich gibt es eine, die Datenbank, die hat, glaube ich, 700.000 solche Fatwas. Also man hat eine Frage, man kann anrufen einen Experten, der sucht dann aus entweder koranischen Bestimmungen, die oft nicht existieren, aus Aussprüchen des Propheten, aus Präzedenzfällen, die bereits längst abgearbeitet wurden, aus Analogieschlüssen, also wenn das eine verboten ist, ist das ein ähnlicher Fall, ist das ein allgemeiner Fall, wie muss man den jetzt betrachten im Lichte der bereits getroffenen Entscheidung. Und das letzte, das Qiyas nennt man das, der Analogieschluss, und das letzte ist die Übereinkunft der Rechtsgelehrten, Ejma. Wenn der vorliegt, dann kann das Rechtskraft besitzen. Und so versucht man nicht, ein Gesetz zu schaffen, sondern ein Gesetz den Willen Gottes zu eruieren. Deshalb haben also viele Länder, islamische Länder, haben auch keine Gesetze in dem Sinn. Also in Saudi-Arabien gilt der Koran als die Verfassung.
Und insofern ist das wichtig, dass man tatsächlich die alten Texte studiert. Ja. Da sind ja auch verschiedene Elemente anderer Religionen enthalten. Also wenn wir mal so eine Zeitschiene anlegen, das Älteste soll das Judentum sein, 3000 Jahre, dann kommt Buddhismus und Hinduismus ist noch älter, glaube ich, aber das ist ja eine Vielgötterei, aber beim Buddhismus eben 2500 Jahre, dann kommt das Christentum 2000 Jahre und jetzt mal so grob der Islam vor 1500 Jahren. Kann man das im Koran finden, dass die alten Religionen da noch, die früher schon existierten, enthalten sind?
Wenn Sie einen gläubigen Muslim fragen, werden Sie als Antwort bekommen, dass Gott mehrfach die göttliche Botschaft verschickt hat. Ne? Und die ist aber zuerst zu den Juden und die ist aber von denen verfälscht worden. Das Wort, das da verwendet wird, ist Harafu, also sie haben es verfälscht. Das kommt von Harf, der Buchstabe. Das kann man natürlich überlegen, ist damit wirklich verfälscht gemeint? Man könnte ja auch überlegen, dass man zum Beispiel die Vokalzeichen eingefügt hat, die im Hebräischen und im Arabischen normalerweise in Texten nicht geschrieben werden, aber in den religiösen Texten zur Vermeidung von Unklarheiten dann später eingefügt wurden. Das wäre so ein möglicher. Dann die nächste Botschaft, die dann losgeschickt wurde, da die erste verfälscht war, waren die Christen. Der Prophet war dann Jesus oder Isa. Ich habe jetzt etwas gestoppt aus einem bestimmten Grund. Bei den Muslimen heißt er Isa, bei den arabischen Christen Yeshua, was zurückgeht auf das aramäische Yeshua. Und das ist natürlich Joshua. Also wir kennen den Namen. Und die hätten uns dann auch verfälscht. Und dann musste zum dritten Mal und zum letzten Mal die Botschaft verschickt werden an Mohammed. Der ist das Siegel der Propheten und der letzte Prophet. Die was nach der generellen Meinung. Und nach der Meinung ist es so, dass Gott im Himmel eine wohlverwahrte Tafel hat. Lauch Mahfud. Und auf der Tafel ist der Koran in Original, als Originalversion. Und diese Botschaft wurde stückchenweise vom Engel Gabriel Mohammed übertragen. Er musste dann immer nachsprechen, hat dann später gemerkt, da gibt's verschiedene Lesarten. Und dann wird dann hingebogen, dass dann alle Lesarten an einem Tag nochmal am Ende ihm dann übermittelt hat. Und das wurde am Anfang nur mündlich übertragen und dann erst unter dem dritten Kalifen wurde es in der Osmanen, oder Osman, der dritte Kalif, die osmanische Koran, da wurde eine schriftliche Version davon hergestellt. Das ist die Vorstellung der Muslime. Wenn man das natürlich jetzt mal aus historisch-kritischer Sicht sich anschaut, mit denselben Augen, mit denen ein moderner Theologe sich das Alte oder das Neue Testament anschauen würde und textkritisch arbeitet und sich die Sachen alle nach und nach mal so auch mit Bezügen in anderen Texten anschaut, dann kommt man zu völlig anderen Ergebnissen. Interessant ist nur, dass wenn man sich anschaut, wenn man Judaistik studiert oder katholische, evangelische Theologie, kommt man ohne Vergleich mit vorchristlichen, vorjüdischen Religionen nicht aus. Also die Geschichte von Hiob zum Beispiel, die hat man, das glaube ich, die Kenneth-Geschichte im Ugaritischen, der Sonnengesang bei den Ägyptern, der hat einen Paralleltext in den Psalmen, die Sintflut-Geschichte finden wir wieder in Gilgamesch-Epos. Das ist völlig unbestritten, das wird niemand bestreiten. Eine andere Sache ist, man hat ja schon relativ früh, also vor mehreren hundert Jahren, in der beginnenden Aufklärung, was vielleicht auch zur Entwicklung der Aufklärung beigetragen hat, gemerkt, dass es im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, zwei Namen für Gott gibt, also Elohim und ja, Hashem, wahrscheinlich war die Aussprache Yahweh, man möge mir das verzeihen, aber man kann es etwa so rekonstruieren am Buch Daniel, da wird nämlich eine Verbform, die müsste eigentlich Yahweh heißen, wird dann Lahweh geschrieben in einem anderen Dialekt und daran kann man dann sehen, es wird wohl so ähnlich geklungen haben wie der göttliche Name. Und wenn wir das Buch Daniel nehmen, das ist zum Teil ja auch auf Aramäisch geschrieben, dort haben wir die Form Allah, als vielleicht dritte Form. Also wir haben diese Hauptformen, das Tetragramm, das später falsch Jehova gelesen wurde, und Elohim. Und manchmal haben wir denselben Text oder einen Text ähnlichen Inhalts in der hebräischen Bibel, einmal mit Elohim, einmal mit dem Tetragramm. Was kann man daraus schließen? Das wird jeder Philologe schließen. Da gab es zwei Traditionen, die wurden irgendwann zusammengefügt. Also man hat einmal die Arche Noah, da kommen alle Tiere vor, und im anderen sind es nur die Großschirmtiere. Das sind zwei Traditionen, die wurden zusammengefügt. Das ist vor weit über 100 Jahren, wurde eine ganz wörtliche Übersetzung vom Alten Testament angefertigt von einem großen Hebraisten namens Kautsch. Die kann man sich ganz herunterladen als PDF. Also mit TZ und dann SCH geschrieben. Und er schreibt dann immer links neben dem Text E für Elohist, also die Tradition, die Elohim benutzt, Jahwist, und dann nochmal unterteilt 1, 2, 3 und noch P für Priesterkodex. Also unterteilt dann die von ihm eruierten Quellen und sagt auch dann immer, ja, hier fehlt da, es war die falsche Form oder hier wurde was falsch verstanden und so weiter. Also man hat diese textkritische Arbeit, hatte man schon vor weit über 100 Jahren, also sehr, sehr weit getrieben. Und wenn sich das anschaut, wie so ein Koran, der Koran, Philologie ist das praktisch nicht existent, wenn wir mit einiger Arroganz, darf ich das mal so sagen, von unserer Forschergruppe und einigen wenigen Vorgängern, wie zum Beispiel Wansbrough, Patricia Crone, absieht. Allein schon die Tatsache, dass nie von einem nach Autoren gefragt wird, dass nie nach Urtexten oder Vergleichstexten gefragt wird. Es ist erlaubt zu sagen Intertext, aber nicht Quelle. Also selbst da, wo eindeutig eine biblische Geschichte vorliegt, wie bei der Noah-Erzählung, bei der Josefs-Geschichte, das ist parallel. Das ist,
der Verweis auf die Bibel fehlt.
Es wird dann gesagt, ja, das gibt's da auch, aber so im Hinterkopf, ja, die haben's ja verfälscht. Man versucht an dem Problem irgendwie vorbeizukommen. Also dann natürlich auch die Frage, vor 150 Jahren hätten vielleicht westliche Wissenschaftler gesagt, Mohammed hat gesagt, wir würden das nicht machen, wir würden sagen, es steht so in diesem Text, der später in den Koran hineingekommen ist. Denn ob das wirklich alles ein Text ist, ist auch eine andere Frage. Denn wir haben 29 Suren zum Beispiel, in denen das Wort Allah nicht vorkommt, sondern Rabbi. Echt? Es gibt einen dritten Namen, Rahman. Also da hätten wir auch einen guten Grund. Es gibt andere Suren, die haben praktisch außer in einem Vers auch kein Allah. Und in dem einen Vers dann aber vielleicht fünfmal. Also das ist, glaube ich, Sure 74, glaube ich, Vers 31. Also kann man sehen, das ist die ganze Sure sind sehr, sehr kurze Zeilen, wenn man sich in der Umschrift sich anschaut. Und dann kommt ein Vers und der ist dann fünf lange Zeilen dran. Und genau in dem einen Vers kommt dann vier oder fünfmal der Name Allah.
Wie erklärt sich das?
Das ist ein Einschub. Da wird jeder Mensch drauf kommen, das ist ein Einschub. Das hat man zum Teil dann so auch ja, so akzeptiert, also in der westlichen Koranforschung, ja, so medinensische Einschübe oder mekanische Einschübe in medinensischen Suren oder umgekehrt. Aber da fragt man sich doch, angeblich soll der Koran nur mündlich überliefert worden sein, wieso man da plötzlich so ein langes Fass reinschiebt.
Was hat das jetzt mit Medina und Mekka eigentlich auf sich? Also, weil ich habe irgendwo gelesen, es gibt gute Texte und nicht so gute Texte, und die sind jeweils aus den beiden Städten. Also die eine, ich glaube, ist Medina die guten Verse oder umgekehrt?
Ja, also das geht darauf zurück, dass im Koran vor jeder Sure steht mekkanisch, Mekkia oder Medinia. Ah. Also mekkanisch oder medinesisch. Und normaler, also die Vorstellung ist, die Exegeten des Koran haben ja eine eigenen Wissenschaftszweig quasi geschaffen, als Asbab an-Nuzul, die Anlässe der Herabsendung. Also zu jedem Vers gibt es dann einen Anlass in der kleinen Geschichte, zu welcher, in welchem Kontext dieser Vers übertragen wurde. Und das muss auch so sein, denn in vielen Fällen sind die koranischen Verse völlig unklar. Das sind, also wer sich mal die Paret-Übersetzung anschaut und die berühmte Sure, die laufenden Radiat, anschaut, die kommt bei Karl May vor, das ist die Sure, die angeblich der Kara bei Nemsi seinem Pferd immer ins Ohr geflüstert hat, bevor er sich schlafen legte. Und da kommen in einer Zeile 5 oder 6 Wörter vor, die nur in dieser Zeile, nur im Koran vorkommen. Und da kann man natürlich drüber streiten, was sogenannte Hapax Legomena.
Haben die irgendeinen, also was genau sagen denn diese Verse
zum Beispiel? Ja, da gibt es dann eine Geschichte, und das passiert, und dann haben die gezweifelt oder sie haben sich gestritten oder was auch immer, und dann kam die Offenbarung in der Nacht, und dann ist es in den Koran reingekommen. Aber wenn man diese Geschichte nicht hätte, wäre es sehr, sehr unklar. Und es ist so, dass viele von den, sagen wir, man stellt sich vor, dass die Verse, die in Mekka dem Propheten in einer Offenbarung übermittelt wurden, in der Frühzeit noch eine andere Gestalt und eine etwas andere Botschaft hatten, weil es ein anderer Kontext war. Und deshalb sind in den meisten mekkanischen Suren, das sind Inhalte, da könnten viele davon von einem Juden oder Christen unterschrieben werden. Also das sind Dinge, die man könnte sagen, also es gibt auch solche Inschriften übrigens im Negev, untersucht worden von Kurden und Nevo, und die unterscheiden eine erste Phase, die nennen sie Indistinct Monotheism, also unbestimmter Monotheismus. Das sind Dinge, die kann man nicht klar einer Religion zuordnen. Und im Laufe der Zeit wird das immer spezifischer. Diese frühen Suren sind übrigens auch, das ist das Interessante, kommt vor allem am Ende des Koran vor. Der Koran beginnt ja mit einem Gebet, der Fatiha, die in einigen Koran-Manuskripten nicht zum eigentlichen Text dazugehört. Ebenso wie die letzten beiden Suren, die 113. und 114., die etwas so, das sind so zauberabweisende Suren. Also eigentlich beginnt der Koran mit der zweiten Sure, das ist die längste Sure, die sind so grob nach der Länge geordnet, und beginnt, das ist das Buch, an dem kein Zweifel ist. Also das scheint der ursprüngliche Anfang gewesen zu sein. Die letzte Sure, 112, ist die kürzeste, die kriegt man in einer Zeile unter. Die erste hat so 60 Seiten, je nach Übersetzung, kriegt man in einer Zeile unter, und das ist so eine Kurzversion der göttlichen Botschaft. Und die kürzesten sind meistens am Ende, oder viele davon sind am Ende, und die haben eine Botschaft, die ist, sagen wir mal, nicht sehr polemisch. Also da könnte man nicht in jedem Fall, aber in den meisten Fällen ist das eine, die nicht unbedingt zum Krieg aufruft. Die medinesischen, da geht man davon aus, Mohammed war bereits in Medina, ob es historisch war, ist eine andere Frage, aber das ist so die Lehrmeinung gewesen. Da hat er einen Staat gegründet, da musste er Gesetze schaffen, da musste er sich seiner Haut wehren, er musste Kriege führen. Und da gibt es dann mehr gesetzgeberische Teile drin, da gibt es auch mehr polemische Teile, die auch zum Krieg, zum Töten und so weiter aufrufen. Und diese Unterteilung hat man aus unserer Sicht, würde man sagen, das sind die eher Bösen, die eher Guten. Es ist halt so, es gibt eine
Lehre. Also Mekka gut und Medina nicht
Medina
so gut.
Böse, ja, das heißt böser, sagen wir mal, gewalttätiger. Und da kommt jetzt noch ein weiteres Problem mit rein. Also wenn man sich anguckt, im Alten Testament gibt es ja in 5 Büchern Mose ziemlich grausame Stellen. Es ist so, diese grausamen Stellen gelten weder im heutigen Judentum noch im heutigen Christentum. Denn das eine ist quasi abrogiert worden, also null und nichtig gemacht worden durch die spätere Entwicklung durch Talmud und das, im anderen Fall durch das Neue Testament. Also eigentlich das Moderne hat das entschärft. Im Koran ist es genau umgekehrt. Dort gilt die Lehre von Nasikh wal Mansuch. Das heißt, das Abrogierende und das Abrogierte. Und dann geht man davon aus, dass wenn irgendwo ein Widerspruch im Koran besteht, ist der später überlieferte Vers, macht den ersteren null und nichtig. Und dann kommt natürlich, bekommt da, dass alle die netten Verse sind eigentlich abrogiert und die bösen, wie der Schwertvers zum Beispiel, wenn die vergangenen, die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo er sie nur trifft.
Götzendiener sind eigentlich alle anderen Religionen.
Ja, das ist eine Muschelikon, das ist ein bisschen unklar, was damit gemeint ist. Okay. Das ist, wird manchmal als die Götzendiener von Mekka, aber auch als die Beigeseller, vor allem die, auf die Christen bezogen, weil die ja Gott einen Sohn beigesellen. Von den Juden wird es falsch behauptet, die würden Gott auch einen Sohn namens Ozeir, also vielleicht wird Esra damit gemeint, beigesellen, was im Judentum eigentlich ja gar keine Basis hat. Aber es sind jedenfalls keine netten Verse.
Da wir jetzt über die Auslegung gesprochen haben, ist die Scharia genau wortwörtlich Gesetzestext im Koran oder sind sie diese Hadithe, die das sozusagen übertragen in Gesetze, was im Koran steht? Und große Diskussion, ob diese Scharia über dem Gesetz steht des Staates, also der demokratisch ist oder wie auch immer, egal welchem Land die Menschen leben, die daran glauben.
Also wenn man, es gibt ja oft Diskussionen, ja, gehört der Islam zu Deutschland, nächste Frage, gehört die Scharia zum Islam? Und wenn man die Frage dann deutschen Muslimen stellt, dann bekommt man manchmal so eine ausweichende Antwort oder eine Antwort, ja, das kommt ja im Koran praktisch gar nicht vor, das heißt eigentlich nur Weg und so weiter. Fragt man Leute in islamischen Ländern, da wird immer ja gesagt. Also wer wissen will, was oft wird ja auch behauptet, es gibt nicht den Islam. Und dann schaut man sich mal an, es gab eine Professur für islamische Theologie in Münster, war zuerst ein Mann namens Muhammad Kalisch, ursprünglicher Name Sven, mittlerweile wieder Sven. Er wurde dann abgelöst durch Mohammed Khoshide. Und er hat ein Buch geschrieben, Islam, die Religion der Barmherzigkeit. Und daraufhin gab es von den islamischen Verbänden ein Gegengutachten. Das kann man sich auch als PDF herunterziehen. Und da steht vorne, auf der ersten Seite schon gleich drin, also was er da sagt, das ist nicht die Glaubensinhalte, nicht vereinbar mit den Glaubensinhalten des Islam. Also dann haben wir wieder den Islam, doch anscheinend. Und die Scharia ist nicht eine Sammlung von Gesetzen, sondern das ist eher eine Sammlung von Interpretationen, von Meinungen. Es gibt im sunnitischen Islam, der in Deutschland im Abstand der wichtigere ist, gibt es 4 große Rechtsschulen, die regional verschiedene Schwerpunkte haben. Die malikitische ist vor allem Nordafrika, die schafiitische ist Teil von Ägypten, auch im Jemen, dort wo es nicht seidetisch ist, die Houthis sind Seideten, das ist wieder ein ganz anderer. Dann gibt es die Hanefiten, das sind vor allem in der Türkei, und die Hanbaliten in Saudi-Arabien zum Beispiel. Es gibt noch ein paar kleinere, die Ibaditen.
Das sind jetzt eigene Religionen?
Nein, das sind einige eigene Rechtsschulen. Und wenn man sich das mal, also wir haben neben unserer normalen Reihe, haben wir auch eine Reihe von Monographien, und da hat einer unserer Autoren, Barino Bassum, hat zu diesen Rechtsschulen ein Buch, also ein Thema besonders herausgegriffen, und das ist die Behandlung von Nichtmuslimen im islamischen Recht. Und er hat das dann durchdekliniert. Also zuerst alle 4 Rechtsschulen genommen und sich angeschaut, was sagen die wichtigsten Rechtsgelehrten, und zwar über die Jahrhunderte verteilt. Also auch wie wird das diskutiert, wie man Nichtmuslime behandeln soll. Und da kann man wirklich sagen, das Buch hat über 700 Seiten, nur was diese Frage betrifft. Und man sieht da, es gibt insoweit nicht den Islam, dass es da ein Gesetz gäbe, aber die kommen zu sehr, sehr ähnlichen Ergebnissen, die aber dann in der Ausprägung doch wieder ein bisschen anders sind. Also zum Beispiel, das Gemeinsame ist, man muss die Nicht-Muslime im islamischen Staat muss man demütigen.
Also muss man demütigen?
Den muss man, also die sollen die Kopfsteuer stehend abgeben, der muslimische Beamte muss sitzen, sie müssen mit geneigtem Haupt das abgeben, weil sollen sie teilweise auch stehen lassen. Sie dürfen zum Beispiel nicht auf einem Pferd reiten. Manche sagen, ja, du dürfen auf dem Pferd, aber nicht auf dem Sattel oder vielleicht auf dem Damensitz. Also da gibt's so, da sind die vielleicht ein bisschen verschieden, aber im Prinzip normal reiten auf dem Pferd ist bei allen verboten. Man darf sie nicht initiativ grüßen, also man darf nicht Assalamu alaikum, darf man nicht sagen. Und wenn der andere sagt, zuerst grüßt, könnte es ja sein, dass er extra den Gruß so ein bisschen verballhornt hat. Statt Assalamu alaikum, der Tod sei über dich, dann kann man also Assalamu alaikum sagen. Es gibt eine Unmenge Bestimmungen und es ist immer derselbe, es geht in dieselbe Richtung. Die müssen irgendwie gedemütigt werden. Warum? Es soll ihnen erleichtert werden, überzutreten. Also das kann man natürlich sagen, die dürfen ihre Religion da weiterhin behalten, aber sie dürfen zum Beispiel nicht in einem Strafrechtsprozess dürfen sie nicht gegen einen Muslim aussagen. Zivilrechte dürfen nicht von einem Muslim erben. Sie dürfen ein Muslim darf eine Nicht-Muslimin heiraten, die erbt dann natürlich nichts. Die Kinder werden auf jeden Fall Muslime. Umgedreht ist es nicht erlaubt. Und so gibt es halt eine ganze Menge Gesetze, die irgendwann so Gewohnheitsrecht geworden sind. Und das ist aber nicht kodifiziert als Paragraphen. Und was man heute hat in vielen islamischen Ländern ist, man hat diese schariatischen Bestimmungen als Grundlage genommen für ein Gesetz, das aussieht wie ein westliches Gesetz. Vielleicht mit Ausnahme der Türkei, die haben das Zivilrecht aus der Schweiz genommen und das Strafrecht aus dem damaligen Italien. Das damals faschistisch war, das war was anderes. Aber die Türkei ist ein Sonderfall, ist der einzige laizistische Staat in der islamischen Welt.
Aktuell auch wirklich erkennbar oder hat sich das seit Erdogan?
Ja, er versucht es ja immer wieder Abstriche zu machen. Mhm. Man muss sich nur mal, also man kann es auch ganz leicht erkennen, das arabische Alphabet wurde nicht einfach nur ersetzt, sondern verboten, einige Zeit lang. Man hat, ich habe Schulbücher so geerbt von einem Lehrer von mir aus der Türkei, so 50er Jahren. Und das ist anscheinend, also das sind Mädchen mit Zöpfen und kurzen Röcken und da kein Name wie Mehmet oder Aisha oder so, es ist alles Namen, die ein bisschen moderner sind. Und das sind offensichtlich Schulbücher aus anderen europäischen Nationen, die wurden übersetzt ins Türkische. Und was heute ansieht, also ich habe das Studenten von mir gezeigt aus der Türkei, die waren halt überrascht und so, die haben, die sind alle, die sehen wieder viel islamischer aus.
Ja. Ja, wie kann man denn jetzt als Muslim sich äußerlich darstellen? Steht das im Koran, zum Beispiel die Frau mit Kopftuch, der Mann mit Bart? Sind das Vorschriften oder?
Also es ist so, es ist
kulturelle Entwicklung.
Es ist, ich habe darüber mal so vorletzten Band so einen Aufsatz geschrieben, wo ich einfach versucht habe, mal das normale tägliche Leben eines jungen muslimischen Paares so von der Liege bis zur Ware so ein bisschen zu begleiten und was davon, was die machen, eigentlich im Koran steht. Und das ist erstaunlich wenig. Also Preisfrage, wie oft steht Allahu Akbar? Der wichtigste Satz, den jeder Muslim natürlich kennt. Wie oft steht das im Koran? Gar nicht. Nicht ein einziges Mal. Und die fünf Gebote. Im Koran kommen drei Gebote vor, aber mit sehr, sehr wenig spezifischen Elementen. Die Gebetstexte selbst, die Art des Gebets, wie das Gebet durchgeführt wird, wird auch nicht im Koran erklärt, sondern das ist alles Sunnah. Also man kann im Internet Beschreibungen des Gebets finden, wo jedes einzelne Detail mit einer Stelle in der Sunna, also im Hadith, oder erklärt wird, aber nicht im Koran.
Nochmal eine kurze Frage, Sunna und Hadith?
Also Sunna ist das einfach nur, das entspricht etymologisch dem hebräischen Mishnah, Shna, Sunna. Das ist die Tradition, die Traditionsliteratur, das sind die Sammlungen der Haditha. Da gibt es zwei große von Bukhari und Abu Muslim und dann noch vier kleinere oder nicht ganz so hoch angesehene, also insgesamt sechs, die aber teilweise genauso groß sind. Das ist meistens so, da gibt es eine Überliefererkette, eine Isnadenkette. Also der und der hat gesagt, dass der und der gesagt hat, dass der und der gesagt hat, und dann geht es manchmal noch weiter und dann kommt dann irgendwie einer von den bekannten Gefährten des Propheten, sehr oft Abu Huraira, manchmal ein Drittel ist Abu Huraira. Man könnte sagen, so ein mechanischer Penner, der nichts zu arbeiten hatte und immer in der Nähe des Propheten war und deshalb alles im Kopf hatte. Und dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, der Segen Allahs möge auf ihm ruhen, und dann kommt die Anekdote. Und die ist oft ganz kurz und manchmal auch ganz lang. Und dann gibt es natürlich noch die biografischen Werke, die Sirat al-Nabawiyya, also die, da gibt es auch mehr als eine, also es gibt eine von Ibn Ishaq in der Rezension von Ibn Hisham, und von Ibn Sa'd zum Beispiel gibt es die Tabaqat, Klassen genannt, sehr, sehr große Literatur, aber alles 200 Jahre nach dem angeblichen Tod des Propheten.
Also das heißt, es gibt den Koran, dann diese Texte, die den begleiten, und die Biografien sind ebenfalls nochmal
Teil der Sunna.
Teil der Sunna.
Aber viel später.
Viel später.
Und deshalb kann man sagen, also ist das, also die sind auch viel leichter zu lesen. Also wenn jemand die Hadithe liest, das ist für, grammatikalisch viel leichter zu verstehen als zum Beispiel der letzte Teil des Koran. Das ist das letzte 30. Also im Ramadan soll ja immer jeden Tag ein 30. des Koran gelesen werden. Das letzte 30. mit dem beginnt man beim Auswendiglernen des Koran, der Juz Amma. Und wenn man den Juz Amma versucht zu übersetzen, als jemand, der Arabisch studiert hat, dann hat man große Probleme. So. Während man bei den Hadithen eigentlich kaum Probleme hat. Und das ist schon so ein Zeichen, dass da irgendwie eine etwas größere Zeitspanne dazwischen liegt.
Jetzt gibt es ja noch das Thema Dschihad. Und also es gibt da verschiedene Formen. Es gibt den kleinen, den mittleren und den großen Dschihad. Was genau ist das?
Ja, das ist auch so eine Sache. Also von der Etymologie her hat es mit der Wurzel für Anstrengungen zu tun. Dschihad, großer und kleiner Dschihad, also die Selbstvervollkommnung des Muslims ist dann der große Dschihad und der kleine Dschihad ist dann der Kampf. Aber das ist eine Vorstellung, die ist auch später. Die ist im Koran so nicht zu finden. Wenn man das Verb Dschihad machen, ist Jahada, und jemand das Partizip aktiv, Mujahid, Plural Mujahidun, Genitiv, Dativ, Genitiv, Akkusativ, Mujahidin. Das ist einer, der Dschihad macht, und jemand, der sagt ja so, Dschihad heißt ja eigentlich große Anstrengung, denn Mujahid kommt öfter im Koran vor. Man möge mal bitte im Koran nachgucken, wo Mujahid vorkommt und ob es dort heißt, jemand, der sich anstrengt, sich selbst zu vervollkommnen. Das wird man kaum so interpretieren können. Das heißt dann eigentlich ziemlich klar, jemand, der kämpft. Und so ist es auch im Großteil der Sunna.
Ich hatte gehofft, Sie gehen genau in die andere Richtung, weil so viele Kinder auch Dschihad heißen. Ja. Also das wissen die Mütter dann schon, was sie ihrem Kind da auf den Weg geben.
Ja, man muss schon der Gerechtigkeit halber sagen, dass der Koran zwar sehr viel rezitiert wird, aber sehr wenig gelesen. Also ich habe mal arabische Studenten gefragt, also sehr oft sogar so, habt ihr mal den Koran gelesen? Nicht Teile auswendig gelernt und rezitiert, sondern einfach nur mal so wie ein Buch gelesen. Und das hat eigentlich jeder verlernt. Weil es sehr, sehr schwer ist, weil es ist auch nicht ein Buch aus einem Guss. Also zum Beispiel Noah-Geschichte, da wird immer drauf angespielt, aber die wird eigentlich nie von Anfang bis Ende erzählt. Also die erzählerischen Teile sind sehr, sehr wenige. Vielleicht die Josefs-Geschichte noch am besten. Aber andere Geschichten, wenn da wird immer wieder drauf rekurriert, also so über 20 bis 30 Mal kommen dann in einem Fall sogar so Maria und Josef, aber auch Mose vielleicht über 100 Mal vor. Was wird nicht einmal von Anfang bis Ende erzählt? Und das ist halt nicht sehr leicht, sowas zu lesen. Es gab ja einen deutschen berühmten Koranwissenschaftler, der die Weiterführung von Nöldekes Geschichte des Koran geschrieben hat, Schwalli. Er hat immer von der schaurigen Öde des Koran gesprochen. Das ist ein ästhetisches Urteil natürlich. Also von einem religiösen Text wird man es auch nicht so erwarten, dass er jetzt da spannend ist. Aber es ist nicht leicht, den Koran zu lesen. Und er wird ja dann rezitiert. Und natürlich mit einem Tajweed, mit bestimmten Ausspracheregeln, dann mit Vortragsregeln. Da gibt es ja richtige Könner. Das muss man schon konzidieren. Aber es ist kein Lesen in dem Sinne.
Und die Texte, die jetzt interpretiert werden, also wenn der der Imam in der Freitagspredigt eine Predigt hält, dann ist das kein Korantext, sondern das ist seine eigene Auslegung des Koran, oder das ist...
Also es gibt die Mufassirun, das waren die Exegeten des Koran, die haben ja sehr viel schon geschrieben, so im Mittelalter. Und es gibt, was ich ebenso nicht erwähnt habe, es gibt die eigene Anstrengung, also wir haben das Wort Dschihad wieder im Ijtihad, das ist ja die eigene Anstrengung, um auf neue Rechts, um neues Recht zu schaffen. Weil es ist natürlich klar, die Welt verändert sich und jetzt zum Beispiel Software, KI und so weiter, da müssen die ja vielleicht auch irgendwann mal Regeln machen und das kann man nicht alles so leicht ableiten. Und es gab in der Frühzeit gab es ein Ijtihad, die eigene Anstrengung, um auch zu einer Lösung zu kommen. Das haben die Schiiten haben das noch. In Tunesien hat es, glaube ich, Bourguiba versucht, wieder einzuführen. Ist aber eigentlich verboten, denn das Tor des Ijtihad ist geschlossen. Das ist eine heutige Ansicht. Und man könnte dasselbe sagen von den Exegeten. Also es gibt ein paar wichtige exegetische Werke. Der Tabari ist natürlich der größte. Der Baydawi ist, der verwendet wird. Und da gibt es Tabari erwähnt dann immer andere Exegeten und dann kommt er, ich glaube, das Maximum ist da über ein Dutzend Interpretationen von einer Stelle. Aber meistens gibt es dann zwei oder drei und von den meisten hat sich dann so eine durchgesetzt.
Also das heißt, was der Imam...
Ist meistens wieder gekaut. Also es wird vielleicht angewandt auf eine Situation, aber es ist meistens ein Koranvers oder der Anlass der Herabsendung, das ist dann Sabab al-Nuzul im Singular, die dann vielleicht erklärt wird, oder es wird auf irgendeine Geschichte aus dem Hadithen angespielt.
Ich will noch auf etwas hinaus, wo einige, unter anderem Konstantin Schreiber hat ja auch ein Buch geschrieben, ich habe das leider nicht gelesen, aber da geht es auch darum, wie in den Moscheen die Menschen auch radikalisiert werden zum Teil. Also machen die das, indem sie den Koran verändern oder bestimmte Stellen herausgreifen? Ist Ihnen das bekannt?
Also das brauchen wir nicht. Also ich sage so böse, ich habe eben den Berlino erwähnt, jetzt muss ich noch ein weiteres Buch, das bei uns als Monographie rausgekommen ist. George Jacobi hat das geschrieben, ist auch Muttersprachler, auch etwa 700 oder 800 Seiten, glaube ich. Er hat sich die wichtigsten Koranstellen, die relevant sind in solchen Predigten, angeschaut und dann die Interpretation oder die Exegese dieser Stellen von der Frühzeit bis heute. Also er beginnt dann mal mit den Allerältesten und dann kämpft er sich nach vorne und das Letzte ist immer die Azhar-Universität, die ja in der muslimischen Welt eine große Geltung hat. Und man sieht dann, es ist sehr, sehr wenig verändert. Es gibt dann, wie wir eben gesagt haben, so kleine Nuancen, wo es dann ein bisschen anders ist. Aber im Prinzip ist da dran, da ist nichts zu machen.
Also die sind kämpferisch.
Das ist, also wenn da steht, dem Dieb und der Diebin hackt die Hände ab. Also das ist so. Oder Nisa'akum hasun lakum, eure Frauen sind euch ein Saatfeld, begeht das Saatfeld, wie es euch gefällt. Das ist relativ klar, was damit gemeint ist. Und auch Polygamie, da brauche ich nicht zu verfälschen. Da steht ganz klar, heirate eine oder zwei oder drei oder vier. Plus dann noch, was unter deiner rechten Hand ist, das sind die Konkubinen, die Kriegsgefangenen, die Sklaven und so weiter. Mhm. Und wenn man sich gerade das Buch von George Jacobi anschaut, da ist bei der Interpretation dieser Koranstellen, wird dann sehr oft rekurriert aufs islamische Recht und dann gibt es sehr oft Spezialregeln für die Sklaven. Also was haben dann... Also die sind nicht ganz rechtlos, muss man schon sagen. Also gewisse Dinge sind verboten. Also zum Beispiel eine Sklavin, die von ihrem Herrn ein Kind bekommen hat, ist eine Umwelt, die hat dann mehr Rechte. Nicht dieselben Rechte wie eine Frau, aber schon ein bisschen mehr Rechte.
Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt, aber es wird auch nicht mehr an mich herangetragen werden, denke ich. Obwohl die Ausrichtung voneinander abweichen bei den Sunniten, den Schiiten und noch verschiedenen anderen Gruppen, sprechen ja alle, wenn ich das richtig verstehe, von der Umma, also von Ungläubigen. Also
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.